Ich kann euch heute leider keine großen Fotos zeigen, weil wir definitiv keinen Platz mehr haben. Wir kriegen sie hier nicht mehr unter. Und die sind auch so groß, dass ich sie hier nicht die Treppe hochkriege. Ihr könnt euch also vorstellen, welche Dimensionen das Ganze hat. Hier kleinere Probeausdrucke. Aber ihr könnt euch schon mal zwei Termine einfach ganz fett in den Kalender schreiben. Und zwar 17. November, also in 2 Monaten, ist die erste Ausstellung von Faces. Das ist noch, wird gar nicht so groß angekündigt. Jetzt hier schon natürlich hier bei YouTube und so weiter. Aber wir müssen ja auch mal gucken, wie läuft das Ganze. Das ist also eine kleinere Veranstaltung in Bochum, Fußgängerzone. Und da sind wir in der sogenannten Villa V. Und da werden wir Veranstaltungen 5 Tage machen, auch Live-Übertragungen in YouTube mit super frommen Gästen. Wir sind schon latent aufgeregt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt, wenn ihr euch fragt, hey, der redet die ganze Zeit von Faces, was ist das eigentlich? Zugegeben, wenn man hier die super frommen Sendungen anmoderiert, dann hat man nicht viel Zeit, weil der Grund ist ja, dass ihr die Stories sehen möchtet. Völlig nachvollziehbar. Jetzt gibt's eine eigene Homepage. Faces.events. Also www.faces.events. Hier ist der QR-Code. Und da wird erklärt, was Faces eigentlich ist. Und wenn ihr die Homepage angeguckt habt, das sieht fantastisch aus, dann wisst ihr Bescheid. Und das Dritte, oh, haben so viele Neuigkeiten, Leute. Das Buch ist auf dem Markt. Respektive, der Film kommt am 15. September raus. Ne, am 12. Ist egal. Das Buch kommt am 15. Da drin sind Geschichten von super frommen Gästen. Und Fotos hat es auch ein paar drin. Ist ja klar, bei Faces. Herzliche Einladung. Ich werde noch öfter darauf hinweisen. So, jetzt kommen wir zu Kerstin. Und mit Kerstin hat es sich so verhalten, sie schrieb eine E-Mail und da stand drin, mit Gottes Hilfe kann ich meinen Eltern vergeben und habe Heilung erlebt. Das interessiert mich natürlich, weil das natürlich etwas ist, was man Jahrzehnte zum Teil mitzieht. Und sie kam dann, wir haben sie eingeladen und sie kam dann und hat sich herausgestellt, dass, schwäbisch herausgestellt, dass es nicht nur ums Thema Eltern geht, sondern Kerstin hatte ein Faible für Typen, die Rocker waren, also langhaarig, Muckis und so weiter, die fetten Motorräder. Und sie hat immer zu spät festgestellt, dass diese Typen sie ausgenutzt haben. Und am heftigsten war, als einer zu ihr sagte, hey Lady, du bist so super, du bist so wunderbar, könntest du mir mal einen Koffer nach Amerika bringen? Sie wusste, dass in dem Koffer Heroin drin war. Und Kerstin kam bis Frankreich und dann ging sie in den Knast. Das ist eine Story. Zieht sie euch rein. Fangen mal von hinten an und ich habe das als Zitat, bringe ich das. Mit Gottes Hilfe kann ich endlich meinen Eltern vergeben und die ersehnte Heilung erfahren.
Ja.
Das hört sich heftig an.
Ja.
Kann ich meinen Eltern vergeben? Ja. Was war denn da los?
Da muss ich, aber jetzt ganz zum Anfang.
Da habe ich drauf gehofft.
Also, meine Eltern habe ich mit 3 Jahren weggegeben. Die waren noch sehr jung, als sie mich bekommen haben.
Wie alt?
19 war meine Mutter, okay, glaube ich, oder 20.
Und du warst schon 3?
War ich noch keine 3, als sie mich geboren hat. Ja, genau. Und die Ehe ist halt gescheitert. Mhm. 2 junge Leute, 2 Hippies. Mein Papa hatte längere Haare auf dem Hochzeitsbild als meine Mutter. Und die haben sich aber in ganz verschiedene Richtungen entwickelt. Mhm. Mein Vater hat zum Schluss lieber Fernsehen geguckt und Fußball geguckt. Und meine Mutter war noch jung und wollte halt auch ein bisschen feiern gehen. Und ja, war dann wohl frustriert. Und ja, dann kam es halt zur Trennung. Die ist auch nicht schön verlaufen. Also mein Vater hat dann eine Schlammschlacht vorm Gericht angefangen. Meine Mutter wurde Sorgerecht entzogen für mich. Und ich bin dann zu meinen Großeltern väterlicherseits gekommen.
War das für dich ich weiß nicht, ob du da noch zurückkommst in deinen Erinnerungen. War das eher eine Erleichterung und Freude oder war das, oder weißt du es nicht mehr?
Ich kann mich an meine erste Erinnerung aus meiner Kindheit ist, als ich auf dem Balkon meiner Eltern stand und ein ganz fieses Gefühl, Schlangen im Bauch, habe ich das später immer genannt, hatte. Ich hatte Angst. Das ist meine erste Kindheitserinnerung, die ich habe. Und dieses Kribbeln im Bauch, Schlangen, was passiert jetzt mit mir, Angst.
Ja, aber das ist ja heftig, Kerstin. Wenn du dich an dieses Gefühl zurückerinnerst.
Und die sind auch ganz oft zurückgekommen. Also als ich dann bei meinen Großeltern gelebt habe, meine Großeltern waren sehr gut zu mir, haben auch versucht, alles irgendwie aufzufangen, was meine Eltern so
verbockt,
ja. Ich wollte jetzt was anderes sagen, wollte aber nicht sagen, verbockt, danke für das Wort, haben. Und das Problem war aber, mein Onkel, der war zu der Zeit 16, als ich halt 3 war, der war halt wie ein Bruder für mich. Der ist aber dann leider im Laufe der Jahre, also mit 19 Jahren, ist er heroinabhängig geworden.
Haben die Großeltern ja keinen
Und die waren halt total überfordert. Ne? Die waren auch schon ein bisschen älter. Mein Onkel war auch so ein Nachzügler. Und nun war ich da. Mein Onkel lebte neben mir, so ja wie mein Bruder. Der war halt auch später auch immer wie ein Vorbild für mich. Dann stellte sich raus, der ist abhängig und dann war es halt da auch nicht mehr so schön. Jetzt nicht wegen meiner Großeltern, sondern wegen der Situation. Später ist er dann ausgezogen und einmal war er auch im Gefängnis. Da hat er leider eine ältere Dame die Handtasche gestohlen, als er halt auf Entzug war und halt
Raub.
Heroin haben musste. Und da war ich aber schon Teenager zu der Zeit, aber das war alles total bedrückend für mich. Ich habe immer versucht, in der Schule das zu verstecken. Also meine ganze Jugend war mit mega viel Scham, Angst und immer so Gefühl des Außenseiters sein.
Wurdest du auch so behandelt als Außenseiterin oder wurdest du gehänselt oder?
Später, als die Pubertät anfing, ich bin dann aufs Gymnasium gekommen und ich war viel weiter schon als meine Mitschüler und da ich dann weiter war, haben die dann immer behauptet, ich würde Drogen nehmen. Habe ich aber überhaupt nicht.
Rein äußerlich, entwicklungsmäßig?
Ja, entwicklungsmäßig.
Oder intellektuell?
Nee, so von der Entwicklung. Okay. Und ich habe auch früh angefangen, mit Jungs Kontakt zu haben und so Sachen. Und da wurde ich dann manchmal gehänselt. Da wurde dann gerne im Religionsunterricht, wenn wir ein Wunschthema hatten, dann hat ein Mitschüler immer gerne gesagt, ich möchte das Thema Drogen besprechen, weil die Kerstin, die spritzt haschig.
Die spritzt haschig? Ja. Oh, cool, also, da kennt sie gerne aus.
Wir hatten halt überhaupt keine Ahnung. Und ich hatte ja nun Ahnung, aber wegen meinem Onkel. Also ich hatte mit Heroin überhaupt nichts zu tun und habe mich dann mega geschämt. Ich wollte eigentlich immer nur dazugehören und so sein wie alle anderen Kinder. In der Grundschule habe ich mich mega geschämt, weil ich bei meinen Großeltern lebte, weil ich keine Eltern präsentieren konnte. Wir mussten mal ein Bild malen über unseren Vater auf der Arbeit. Und da habe ich meinen Vater einfach im Bett gemalt.
Weil er da immer lag.
Ja, leider ja.
Vor der Glotze.
Ja. Und da hat sich halt auch nicht um mich gekümmert. Sein Ziel war eigentlich nur, meiner Mutter weh zu tun, dass sie halt diesen Sorgerechtsstreit verliert. Und um ihr halt eins auszuwischen. Aber ich war in der ganzen Sache ziemlich egal.
Gab es denn so einen Wandel, wo du von jemand, der ausgelacht wurde, zu jemand wurdest, der sich behaupten konnte? Gab es das überhaupt?
Behaupten konnte ich mich nie, weil ich überhaupt keinen Selbstwert hatte. Woher auch? Ich hatte keine Eltern. Selbst meine Eltern haben mich nicht geliebt. Wo sollte ich Selbstbewusstsein herhaben? Ich habe mich immer geschämt und habe mein ganzes Leben irgendwie versucht, meine Schüchternheit, meine Ängste zu vertuschen. Das war aber mega anstrengend. Also später, als wir dann so in die Oberstufe gingen, da fingen halt meine Mitschüler dann auch an, auf Partys zu gehen, Alkohol zu trinken, mal Gras auszuprobieren. Da fanden die mich dann plötzlich alle total cool und haben mich mega gefeiert.
Dann weil du auch schon Gras geraucht hast, oder was?
Hatte ich probiert, aber ich hatte da nie, also da bestand nie so eine Gefahr für mich. War das nie schön, nie ein schönes Gefühl. Und da kamen auch wieder die Schlangen in meinem Bauch. Wenn ich gekifft habe, viele beschreiben ja dann Glücksgefühl und keine Ahnung, lachen sich kaputt. Bei mir, ich hatte sofort die Schlangen im Bauch. Ich glaube, das lag halt auch daran, weil ich so eine Angst vor Drogen hatte, halt wegen meinem Onkel.
Wie hast du versucht, dich gegen die Scham zu wehren? Bist du in Beziehungen gegangen mit Jungs? Oder
ja,
was hast du? Was heißt früh?
Also mit 13 habe ich angefangen, auch Alkohol auszuprobieren. Ja, wie gesagt, auch kiffen, aber das war nie so meine Droge. Viel feiern und alles exzessiv. Also nicht normales Feiern, sondern wirklich, bis ich umkippe und auf dem Boden liege und Filmriss. Und viele, viele Jungs. Und darüber habe ich immer versucht, diese innere Leere zu füllen. Diese Liebe, die nicht da war. Ich kann mich erinnern, da war ich so Anfang 20, da habe ich in der Kneipe bei uns in der Kleinstadt gesessen und da war halt immer viel, viel Alkohol mit im Spiel und dann war ich irgendwann total frustriert und habe gehofft, jetzt geht die Tür auf und dann kommt ein Prinz auf dem weißen Pferd reingeritten und der rettet dich.
Und was kam anstelle des Prinzen?
Ganz viele narzisstische Männer, oft narzisstische Männer.
Ja, ich meine, du bist ja freiwillig gewesen, betrunken ohne Ende und auf der Suche nach Liebe. Und dann kommt irgendeiner, der muss ja bloß irgendwie ein paar Seiten in dir zum Schwingen bringen. Ja. Und dann rennst du hinterher. Ja.
Also am liebsten hatte ich Gangster, harte Jungs, vielleicht auch Rocker. Später, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich sehr Wikinger gefeiert, weil sie so stark sind und keine Angst haben, alles so, was ich so nicht
repräsentiere. Doch ein bisschen repräsentiere.
Ja. Ich habe immer gesucht nach einem Mann, der kommt und mich endlich rettet. Und ich habe mir auch immer Männer ausgesucht, die mich aber irgendwie so behandeln wie mein Papa, der mich ja nie richtig wollte, der kein Interesse gezeigt hat. Und dann habe ich immer gekämpft und gekämpft und gekämpft. Da gibt es so ein schönes Buch, wenn Frauen zu sehr lieben. Okay. Das hat mir meine Therapeutin empfohlen und das passt sehr, sehr zu mir.
Kerstin, da kommt so ein verkappter Ritter in deinen Augen und der stellt sich nachher als kein Ritter raus, sondern als Gangster im wahrsten Sinne des Wortes, der dich misshandelt. Mhm. Ja. So klingt es für mich.
So war das auch. Also ich war zweimal verheiratet, also zweimal mit narzisstischen Männern verheiratet.
Ich weiß, was Narzissmus ist, aber wie hat sich das in deiner Beziehung, in deiner Ehe ausgewirkt? Dass du mundtot gemacht wurdest?
Ja, oder? Sehr viel Missbrauch, jetzt kein körperlicher, aber seelischer. Also in meiner zweiten Ehe wurde ich jeden zweiten Tag beschimpft, beleidigt. Mir wurden Sachen vorgeworfen, die ich überhaupt nicht mache und...
Ja. Aber das war ja auch ein Wikinger erstmal, oder?
Der war ein jamaikanischer Künstler. Der war quasi wie Gott für mich. So verblendet war ich. Ich habe den kennengelernt. Er hatte einen Auftritt und er hat genau das repräsentiert. Damals habe ich viel Reggae-Musik gehört. Und der war so voll die Art Mann, auf die ich stand. Und da habe ich gedacht, boah, jetzt hast du ein göttliches Wesen.
Jetzt hast du bekommen, den Sechser im Lotto.
Ja, ich wirklich.
Und nachher war es die Hölle auf Erden?
Ja, 10 Jahre.
10 Jahre?
Ja. Wir haben 3 Kinder, 3 wunderschöne Kinder, aber wir kämpfen alle noch mit den Folgen.
Wie oft hattest du die Schlangen im Bauch?
Oh, also in der Woche mindestens 3-mal. Da ging immer 2 Tage gut, da war seine Laune stabil. Und dann am dritten Tag oder so, wenn er dann morgens aufgestanden ist und ich habe das immer in seinem Gesicht erkannt, da wusste ich, oh, heute wirkt wieder ein schwerer Tag.
Haben das die Nachbarn mitbekommen, wo ihr wohntet, was da so läuft in euren vier Wänden?
Also es war halt sehr, sehr viel mehr Schein als Sein. Die haben immer gedacht, oh, die tolle multikulturelle Familie, die haben so hübsche Kinder und das ist so toll alles bei denen. Ich hatte aber damals tatsächlich eine Nachbarin, die war Christin, die hatte sich gerade bekehrt, die war auch ziemlich heftig vorher unterwegs und in der Punk-Szene, war lesbisch und auch viel getrunken und war dann plötzlich bekehrt, also war alles andere als das.
Was sie vorher war.
Ja. Ja, das Ende vom Lied war, dass mein Ex-Mann mir dann verboten hat, mit meinem Sohn in die Kirche zu gehen, weil unsere schlimme Nachbarin, die ist ja lesbisch und die steht auf mich und ganz schlimme Sachen. Und außerdem will sie mir auch einen christlichen Mann klären in der Gemeinde. Und ja, um den Stress zu vermeiden, bin ich halt nicht mehr mitgegangen. Ich habe keinen Kontakt mehr zu der. Wenn die wüsste, dass ich hier bei dir sitze und dass ich mich bekehrt habe, wow, die würde Halleluja schreien und feiern. Und
also noch ist doch nicht so weit mit Bekehren und Halleluja schreien, oder?
Doch, also in der Geschichte jetzt noch nicht, aber jetzt aktuell.
Ich meine, in dem Moment, wo wir uns gerade in deiner Erzählung befinden. Das
ist noch weit weg von Halleluja. Ja.
Wie ging es denn weiter?
Oh, dann kam eine ganz, ganz dunkle Zeit. Ich habe mich dann nach 10 Jahren hab's geschafft, mich von ihm zu trennen. Ich bin dann Hals über Kopf. Irgendwann hatte ich einen Mann im Internet kennengelernt aus Ghana. Der war auch Sänger. Der war auch wieder so ein Prinz, der mich retten sollte, und der hat halt voll in die Wunde reingestochen. Der hat gesagt, ich befreie dich aus deinem goldenen Käfig, du bist ein Vogel, du musst fliegen, komm zu mir.
Und die Kerstin hat an sich runtergeguckt und dachte, ich habe meine Flügel, die kriege ich nicht mehr hoch, und er hilft mir dabei, oder?
Ja,
oh nein.
Die Kerstin hat dann so getan, als würde sie in den Frühdienst gehen, hat er heimlich schon ihren Koffer gepackt und ist dann 10 Tage nach Ghana geflogen. Ich habe die Kinder zu Hause bei ihm gelassen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich wollte einfach nur weg von diesem Menschen. Und dann ist natürlich...
Die Versprechungen des Menschen aus Ghana größer als die Liebe zu den Kindern.
Ja, leider ja.
An dem Tag.
In dem Moment, ja. Ja. Immer auf der Suche, mein inneres Loch zu stopfen.
Das hat nicht funktioniert, ne?
Aber es kam noch schlimmer.
Erzähl.
Ja, also der hat mich dann halt nur finanziell benutzt und alles flog dann auf. Und
so wie man sich's vorstellt,
ja,
oder? Bis nicht sein sollte und doch läuft so.
Ja.
Ausnutzen, finanziell, blonde Frau, deutsch.
Genau, dann wieder nach Hause, mega schlechtes Gewissen von den Kindern, Scham, wieder mal Scham, ja. Mein Ex-Mann hat mich dann vom Flughafen abgeholt. Also alles ist natürlich aufgeflogen, wo ich war. Und der hat mir dann zum ersten Mal Blumen geschenkt, als ich mich da abgeholt habe. Und aber wirklich bei mir nichts mehr zu machen. Ich wollte halt nur noch raus aus dieser toxischen Beziehung. Ich konnte auch nicht mehr. Ich habe während der Zeit noch eine Ausbildung zur Krankenpflegerin gemacht. Da war meine jüngste Tochter gerade 13 Monate. Und ich war immer happy, wenn ich im Spätdienst war. Nur Hauptsache nicht zu Hause. Ich wollte die ganze Welt retten. Habe viel Palliativpflege gemacht.
Du hast dich dabei verloren.
Ja, ich wollte alle retten. Alle Sterbebegleitungen machen. Und das hat mir auch sehr, sehr viel gegeben. So die Anerkennung von meinen Patienten. Weil zu Hause kam ja nichts von Anerkennung, gar nichts. Und mit meiner Mutter hatte ich halt auch ein ganz, ganz schreckliches Verhältnis. Die ist auch Narzisstin. Die hat mich halt auch komplett runtergemacht. Und ich war wieder nur auf der Suche nach Anerkennung. Ich habe dann mit 40 Jahren mein Examen in der Krankenpflege gemacht. In der Schule, die Lehrerin, die waren mega stolz auf mich, als sie mir mein Zeugnis gegeben haben. Und von meiner Mama kam dann halt so ein Spruch, jetzt ist sie Arschwischerin geworden.
Aber das war noch nicht der Absturz.
Das war schon eine sehr, sehr dunkle Zeit. Also als ich dann endlich diese Trennung geschafft habe, dann kam eine Männergeschichte nach der anderen. So im 3-Monats-Takt immer wieder neuer, ein neuer Gott, der erst ganz toll ist. Das
gibt's doch gar nicht.
Und der sich dann halt nach 3 Monaten als
hat sich
nicht so toll entpuppt. Und dann will ich auch dann wieder ganz schnell raus aus dieser Nummer. Ja, und da sah alles mit den drei Kindern zu Hause. Ich habe noch in der Krankenpflege gearbeitet, im Schichtdienst. Also ich war halt komplett überfordert mit allem.
Das hört sich nach kommendem Zusammenbruch an, oder?
Ja, da kam auch.
Aber das war noch nicht das Ende, oder?
Mit 47 habe ich die Diagnose Borderline bekommen. Wo vorher nie einer drauf gekommen ist. Also beziehungsweise ich bin da irgendwie selber drauf gekommen, weil ich so einen Bericht von einer Frau gelesen habe, die immer eine Beziehung nach der anderen hatte und die Männer immer vergöttert und glorifiziert hat und nach 3 Monaten wieder weggeschmissen hat. Da dachte ich,
das kenne ich irgendwo.
Ja. Dann habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe dann meine Psychotherapeutin darauf angesprochen. Dann haben wir halt einen Test gemacht und ja, nun hatte ich Borderline. Fand ich aber nicht so schlimm. Ich war eigentlich froh, dass ich jetzt endlich eine Entschuldigung hatte, weil ich habe natürlich auch viel Kritik erlebt. Ne? Jetzt hatte ich schon wieder einen neuen Mann und jetzt macht sie wieder dies.
Ja, berechtigt, ne? Ja, wenn man alle 3 Monate einen neuen Wohnung lässt. Ja.
Jetzt hat sie wieder einen Absturz gehabt und dann dachte ich mit dem Borderline, ach Leute, hier ist doch die Entschuldigung für alles, ich bin krank und meine Eltern sind alle schuld. Und da war dann ganz, ganz viel Wut, ne, auf meine Eltern. Ich habe mich auch richtig, also manchmal habe ich sogar ein bisschen gefeiert, dieses Borderline.
Und das war ja die Green Card für dich, ne? Du konntest sagen, ich bin so, wie ich bin, weil ich Borderline habe.
Genau, ich raste ständig aus und bin impulsiv und aber ich kann ja nichts dran ändern. Habe ich jetzt schon 47 Jahre, hat kein Mensch jemals herausgefunden, warum sollte sich mal so ändern. Ja, Höhepunkt war dann, dass mal wieder ein Mann schön geredet hat mit mir und mir vorgeschlagen hat, Kokain zu schmuggeln aus Südamerika. Dafür würde ich dann ganz viel Geld kriegen. Ja, und ich total kaputt, total verzweifelt. Und Thomas, du musst dir vorstellen, ich war so bekloppt, ich habe gedacht, krass, wenn ich das schaffe, dann lieben mich alle, dann feiern mich alle. Meine Kinder, dann kann ich endlich mit denen nach Jamaika die Oma besuchen gehen.
Wenn das Geld da ist.
Genau. Und der Typ, der sagt, boah, hast du toll gemacht und dann bin ich ein richtiger Gangster und ja, so blöd war ich.
Und das Ende vom Lied?
Ja, 9,5 Monate Gefängnis in Frankreich. Also ich bin halt über Paris geflogen, das war aber mein großes, großes Glück. Weil wenn ich in Deutschland, man hat mich mit 3,5 Kilo Kokain geschnappt.
Im Koffer?
Ja, ganz dilettantisch, einfach dran geklebt. Aber die haben mich so übers Ohr gehauen, wir müssen ganz schnell zum Flughafen. Ich konnte den Koffer nicht angucken und nichts, so wie sie es halt immer machen. Der Knast war voll, 80% der Mädels da waren wegen der gleichen Sache da wie ich. Alles Mütter von vielen Kindern, bettelarm und komplett ausgenutzt, verarscht, benutzt worden von Männern. Und die Männer waren draußen und wir saßen da.
Ist das die Zeit, wo du... ich hoffe, man sieht das.
Tout le monde déteste la police.
Also auf der ganzen Welt hasse ich die Polizei?
Jeder auf der Welt hasst die Polizei.
War das die Zeit?
Ne, das war, nachdem ich entlassen worden bin. Ich war auch, ich war immer so sensation seeking, ne, um meinen Schmerz nicht zu spüren, immer betäuben, immer ganz viel Sensation.
Oh, lass uns zum Wechsel kommen. Ja, also eine Titelseite mit einer riesen fetten Headline nach der anderen. Gell? Jetzt haupt sie im Gefängnis und die Kids sind beim Papa wahrscheinlich.
Ja,
oder?
Genau, der Papa ist dann Gott sei Dank bei uns nochmal eingezogen, hat sich drum gekümmert.
Wie alt waren denn die Mädels oder die Kinder da, die drei?
3 Jahren, 11 und 14 und ich frag, 16.
Und 16. Und ich frage, wann bist du rausgekommen? 2000?
22.
Erst?
Ja.
Du bist ja im Prinzip, hast ja noch den Geruch des Knastes in der Nase.
Also ich hatte gestern auf Facebook so eine Anmerkung, dass ich vor 3 Jahren in Südamerika war.
Ja. Schöne Erinnerung.
Also am 21. September, heute ist der 19., bin ich geschnappt worden. Ja.
Wieder kein Held, gell? Wieder nur, dass ich verarscht.
und böse Briefe von meiner großen Tochter, meine Mutter, das ist ja typisch, das passt ja wieder voll zu dir und wieder runtergemacht worden. Und dann sitze ich da im Gefängnis, dieses Gefängnis, das war gar nicht so schlimm für mich. Das war ja Sensation, ne? Da war immer was los, da waren harte Mädels. Also das fand ich nicht so schlimm, aber diese Schuld, was ich halt meinen Kindern angetan habe, das war halt richtig heftig.
Lass uns mal von den Titelseiten weggehen, von den negativen Überschriften. Wie kam es zum Wandel?
Also, wie gesagt, ich hatte ja schon einmal Jesus kennengelernt durch meine damalige Nachbarin Jenny. Da durfte ich ja nicht. Aber ein Mann hat jetzt nicht mehr, jetzt durfte ich ja machen, was ich wollte. Als ich im Gefängnis war, da liest eigentlich jeder die Bibel oder halt den Koran. Aber ich habe dann halt eine Bibel bekommen. Und da war eine junge Frau, eine Zeugin Jehovas war das. Ich hatte mich, als ich auf der Suche war, habe ich auch oft Besuch von Zeugen Jehovas bekommen, weil ich halt schon immer auf der Suche war. Und
aber im Gefängnis nicht. Da warst du jetzt ja und hast die Bibel gelesen.
Ja, und da ist aber diese Zeugin Jehovas, die war im Gefängnis, die hat da Besuche gemacht. Ah, okay. Und die ist zu uns gekommen, die war sehr, sehr nett und hat uns Bibeln gegeben, meine Mitbewohnerin in der Zelle hat mir abends Geschichten aus dem Alten Testament vorgelesen. Also ich bin dann abends über mit Abraham eingeschlafen. Das war schön. Und da habe ich halt wieder angefangen, Bibel zu lesen. Ich hatte aber nicht so eine richtige Gotteserfahrung oder dass ich jetzt Jesus so krass gespürt habe. Viele erzählen ja in ihrem Zeugnis, waren im Gefängnis und die haben dann richtig krasse Begegnungen. Das war bei mir nicht. Bei mir war das nur ein bisschen ein Weg. Dann bin ich entlassen worden und dann fing aber schon eine Änderung an. Im Gefängnis war halt immer Hauptthema bei den Mädels, wenn wir hier rauskommen, sofort saufen und Sex. Und ich habe im Gefängnis festgestellt, ich brauche überhaupt keinen Mann. Wieso war ich immer so auf der Jagd? Ich bin doch ganz ruhig jetzt hier und Alkohol gab es da auch nicht. Und dann bin ich wirklich entlassen worden und habe die ersten 6 Wochen auch keinen Alkohol getrunken. Wo halt alle immer geplant haben, wenn ich raus bin, sofort eine Flasche Sekt und Party. Und da war ich schon anders. Mhm. Da fing es an. Dann hatte ich dann wieder Kontakt zu Zeugen Jehovas. Die sind dann zu mir nach Hause gekommen, weil halt irgendwie kein anderer da war und weil ich ja diesen Kontakt aus dem Gefängnis hatte. Nach einer Zeit habe ich aber festgestellt, nee, das ist überhaupt nichts für mich und mit ihren ganzen Gesetzen und darfst dieses und jenes nicht. Also das hat mich halt nicht frei gemacht. Dann, ist noch gar nicht lange her, Anfang diesen Jahres, habe ich auf YouTube, ich glaube, ich habe irgendwas über Nahtoderfahrungen geguckt, bin dann darüber auf ERF Mensch Gott gekommen.
Ach cool.
Und war komplett geflasht und dachte, boah, die sind so cool, die Leute, die da sitzen. Und die sind ja auch überhaupt nicht spießig. Man denkt ja oft Christen, ne? Langer Faltenrock und die dürfen nichts und die sind total langweilig. Die waren aber alles andere als langweilig. Da waren auch Altpunks und alles Mögliche. Dann habe ich dich halt da entdeckt. Mittlerweile hatte ich ja mein Tattoo. Und dann hast du dann da erzählt, ich bin Polizist mit Leib und Seele. Und ich dachte, ich fand dich aber schon cool. Und dann habe ich gemerkt, Jesus fängt an, was bei mir zu ändern. Der Mann ist Polizist und ich finde ihn richtig cool. Also da war kein Hass mehr auf Polizei oder auf den Staat oder sonst was. Da habe ich so die erste Heilung erlebt und dann hat Jesus ganz, ganz, ganz viel gezogen. Ich weiß noch, letztes Jahr Silvester, da hatte ich einen Freund, der wollte dann auf eine riesen Reggae-Party und hat halt gesagt, komm, mach dich fertig, wir fahren jetzt. Ich so, nee, da war keine Lust. Ja, wie ist doch Silvester, was machst du denn? Ich gucke mir einen Jesus-Film an und der konnte die Welt nicht verstehen. Der dachte, die spinnt jetzt komplett und ich war völlig entspannt und habe mir Jesus-Film angeguckt. Ja, und halt immer wieder Mensch Gott, eine Folge nach der anderen. Dann habe ich eine Nachbarin, Gott schickt mir immer eine Nachbarin, die ist aus Nigeria, die ist halt Christin und die hat halt meine ganz dunklen Zeiten mitbekommen, hat viel für mich gebetet. Und die habe ich Ende des Jahres getroffen im Flur und habe dann zu der gesagt, nächstes Jahr will ich alles anders machen. Ich will jetzt mein Leben mit Jesus anfangen. Und sie komplett sich gefreut, Halleluja. Und ja, dann müssen wir jetzt eine Gemeinde suchen. Also ich habe mich dann auch nicht mehr in Ruhe gelassen. Mhm. Dann waren wir in ein paar Gemeinden. Aber das war auch so krass. Ich bin dann am 7. Januar allein in eine Gemeinde gegangen. Mein Sohn, der hatte mittlerweile auch angefangen, Bibel zu lesen. Seine Oma auf Jamaika, die ist auch gläubige Christin. Und ja, mein Sohn war auf der Suche und ich war auf der Suche. Und dann habe ich sonntags gesagt, ich gehe mal in die und die Gemeinde. Ich gucke mir das da mal an. Keiner wollte aber mit. Irgendwie hatten die, meine Nachbarin hatte was vor und mein Sohn hatte auch irgendwie keine Lust. Und ich, wo ich eigentlich immer so schüchtern war und halt Menschen fand ich auch nicht so toll in meinen schlimmen Zeiten. Also ich habe halt viel Misstrauen und so gehabt. Bin ich allein in dieser Gemeinde und dann sitze ich da und dann fängt der Lobpreis an und ich zitter nur ohne Ende, also habe so voll den Heiligen Geist gespürt. Und ja, und dann kam es halt zum Schluss zu der Bitte oder zu dem Angebot, wenn jemand da ist, der sein Leben Jesus übergeben möchte. Und ich ganz mutig sofort auf Hand gehoben. Ja, super, alle freuen sich. Ja, dann kommst du auch nach vorne ans Mikro und dann so. Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich bin doch so schüchtern und habe ich aber alles gepackt, bin dann nach vorne und habe mein Leben Jesus übergeben. Ja, und ab da sind wir dann in einer anderen Gemeinde gelandet, aber wir waren da einmal, die ist halt sofort bei uns um die Ecke von meiner Nachbarin und mir. Da sind wir einen Sonntag hin und danach haben wir fast nie mehr gefehlt. Und da bin ich jetzt in einer kleinen Gruppe, sehr, sehr nette Geschwister kennengelernt, habe mich da taufen lassen. Am 7. April war meine Taufe. Da habe ich auch auf der Bühne gestanden und Zeugnis gegeben von den Sachen, die nicht so schön waren in meinem Leben. Und habe das gepackt, ohne Angst.
Und wer ist Gott für dich? Das denn, wenn man das
Gott überlegt, ist mein Papa, der mich liebt.
Das ist ja interessant, dass du Papa sagst bei der Vorgeschichte, gell? Aber jetzt mal wieder beim Anfang von der ganzen Sache, wo ich vorgelesen habe, mit seiner Hilfe kann ich endlich meinen Eltern vergeben und die ersehnte Heilung empfangen.
Ja. Ich habe mich halt dann viel mit Vergebung beschäftigt und habe ja auch weiterhin Mensch Gott oder halt auch super fromm geguckt und habe da auch öfters über Vergebung gehört und habe mich damit befasst. Ja, und irgendwann war es mir möglich, mit Jesus in mir meine Eltern zu vergeben. Diese Menschen, wir sind alle Sünder, wir machen Fehler und ich habe auch sehr viele Fehler gemacht und ich kann meine Mama und Papa wieder lieb haben.
Leben die noch?
Ja, wir haben leider keinen Kontakt, aber ich bete für sie. Und
also die haben untereinander keinen Kontakt?
Nee, die sowieso nicht, die wohnen auch.
Ihnen auch
Aber dieser Hass und Groll ist weg. Immer diese Vorwürfe, das ist komplett weg. Und seitdem habe ich auch Heilung erfahren. Ne? Also ich kann mich in keinster Weise mehr mit Borderline identifizieren. Ich habe schon vielen Leuten in der Gemeinde oder auch auf Konferenzen erzählt, dass ich eine diagnostizierte Depression habe. Da sagt jeder, du spinnst, du lachst doch immer nur.
Ja, gut.
Und, aber mir geht's halt wirklich so. Ich habe Licht in mir.
Kerstin, du hast Licht in dir. Das ist cool. Das ist ein super Schlussstatement, echt, dass du Licht in dir hast. Danke, dass du uns an deinem Leben teilhaben lässt.
Sehr gerne.
Darf ich dir noch meine vier Schlussfragen stellen?
Ja, da muss ich ein bisschen auf meinen Zettel spinksen.
Guck mal, mache ich doch auch hier. Ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast. Gibt es das oder gibt es das nicht?
Doch, gibt es. Ich würde jetzt sehr gerne die Bibel sagen, aber ich bin jetzt im Dezember ganz doof. Zum ersten Mal. Also es ist von irgendeinem Buch von John Irving. Es gibt mehrere Bücher von ihm, die ich oft gelesen habe. Ich glaube, Gab und wie er die Welt sah. Das war halt noch in meinen eher weltlichen Zeiten.
Ja.
Ich mochte seinen Humor immer, hatte so einen trockenen Humor.
Stunden später.
Genau, ja.
Und während ich das Bild in die Kamera halte, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch, wir machen keine 5 Jahre. Wir machen 2 Jahre. Oder ein Jahr.
So Sensation Seeking, meine innere Leere füllen zu müssen mit irgendwelchen dummen Ideen, gefährlichen Sachen,
brauche ich gar nicht mehr. Was tust du, dass es nicht mehr passiert?
Beten. Ich rede den ganzen Tag mit Jesus, so, wenn ich Auto fahre, also ständig. Ja, viel Bibel lesen. Meine Gemeinde gibt mir auch viel. Ich helfe da auch mit bei der Tafel und so Sachen bringen mir jetzt.
Das erdet dich.
Ja, bringt mir sehr viel Frieden und Ruhe.
Und deshalb die dritte Frage, welche Überzeugung, Verhaltensweise und oder und oder Gewohnheit, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben in dieser kurzen Zeit definitiv verbessert.
Ja, erstmal Vergebung, dass ich Menschen vergeben kann, dann hat mir super viel Frieden und Ruhe gegeben. Und das Wissen, von Jesus geliebt zu werden, ich muss nicht mehr irgendwelchen Männern hinterher rennen, um mir zu beweisen, wie toll ich bin und dass ich liebenswert bin. Da war ein Mann, der ist für mich gestorben. Das macht kein anderer Mann auf dieser Welt für mich.
Letzte Frage. Plakat. Irgendwo in Köln.
Ja, muss ich ablesen.
Das ist in Ordnung.
Ob du an Gott glaubst oder nicht, ändert nichts an seiner Existenz, aber an deiner.
Das ist ein... Das ist ein... Wo ist denn den her?
Hat Gott mir. Das schickt mir manchmal so Infos.
Solche Dinge.
Ja, ja.
Danke. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Sehr cool. Hammer Story, oder? Hinterlass der Kerstin dicke, fette Daumen. Das ist wirklich so genial, dass ihr kommt und einfach Geschichten erzählt. So wie Kerstin jetzt. Wenn ihr eine Geschichte habt oder denkt, es könnte vielleicht eine sein, dann schreibt eine Mail an info@superfromm.tv und wir reden miteinander und vielleicht gibt es eine Einladung und ihr erzählt eure Geschichten. Das sind nämlich Geschichten für die Ewigkeit. Und um das geht's, dass wir Jesus kennenlernen und ihn sogar in unser Leben einladen. Geschichten für die Ewigkeit. In 2 Wochen gibt's die nächste Folge von Superform. Nochmal der Hinweis auf das Buch. Und 2 Wochen sind schnell vorbei. Bis dahin, bleibt oder werdet Superform. Macht's gut. Und tschüss.